Deutschlandfunk, der Tag.
Here is the result of the vote. Members voting 707. Majority of component members 360. Votes in favor 401.
Und damit ist klar, sie hat es geschafft. Zum zweiten Mal. Ursula von der Leyen ist die neue alte EU-Kommissionspräsidentin. Mit absoluter Mehrheit heute am frühen Nachmittag gewählt worden. Heute Morgen ihre Rede im Parlament in Straßburg. Wie entscheidend die am Ende gewesen ist und natürlich auch noch mehr Eindrücke von dieser Wahl gleich bei uns. Zweites Thema ist, dass jeder Fünfte seine Corona-Hilfen zurückzahlen soll. Es gibt neue Recherchen dazu vom WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Was das in der Konsequenz bedeutet und wie eine betroffene Friseurmeisterin das sieht, auch diese Perspektive ist heute mit drin in unserer Ausgabe vom 18. Juli. Sonja Meschkat, mein Name, dann geht's jetzt los. So, und da sind wir auch schon bei Klaus Remme, denn der ist heute für uns unter anderem da, wo es passiert, nämlich in Straßburg. Erstmal hallo Klaus.
Sonja, grüß dich. Ja, ich bin im Parlament und hier löst sich ein bisschen die Spannung, nachdem das Ergebnis für Frau von der Leyen so gegen 14:45 am frühen Nachmittag verkündet wurde.
Ja, und dann lass uns mal über dieses Ergebnis sprechen. Wie tricky war das denn heute für von der Leyen zu überzeugen und auch diese absolute Mehrheit am Ende dann zu holen? Wie ist da deine Einschätzung?
Also im Nachhinein kann man natürlich jetzt immer leicht sagen, war gar nicht so spannend. Also wir haben uns, oder vielleicht liegt es auch an mir, ich habe mir irgendwie die letzten Jahre angewöhnt, das Schlimmste für möglich zu halten. Und wenn es denn dann doch eben manchmal so kommt, wie man erwartet hat, dann ist das auch mal wieder schön. So war es in diesem Fall. Wir haben ja nun praktisch seit der Wahl im Juni gerätselt, schafft es Ursula von der Leyen, eine Mehrheit in diesem Parlament zu bekommen, in einem Wahlgang, der auch nur zur Verfügung steht, mit diesen 361 Stimmen angesichts eines Parlaments, das ja nicht mehr dasselbe ist wie vor 5 Jahren, sondern dass da doch auch viele sitzen, die nun mit Ursula von der Leyen gar nichts anfangen können oder sie politisch aktiv bekämpfen. Und wenn wir jetzt das Ergebnis sehen, 401 Stimmen, 40 mehr als nötig gewesen wären, dann muss man doch sagen, das ist gut gegangen. Ich glaube, sie ist zufrieden. Und wie viel nun an diesem Stimmergebnis, an der Rede lag, die sie gehalten hat, oder an den Grundzügen, die heute Morgen schriftlich auf 30 Seiten veröffentlicht wurde, das wird man vielleicht jetzt erst in vielen Gesprächen in den nächsten 1-2 Tagen herausbekommen.
Naja, aber irgendwas scheint sie ja dann auch richtig gemacht zu haben, oder sie scheint zumindest überzeugt zu haben. Wie hat denn diese Rede auf dich gewirkt?
Naja, das war so eine Rede, war ja nicht ausufernd, sie hatte 20 Minuten Zeit, die versuchte niemandem weh zu tun. Sie war ja praktisch seit dem Wahlausgang in einer Art Zwischenraum zwischen der Partei, den Parteien, mit denen sie durch viele Gespräche verbunden war, den Sozialdemokraten, den Liberalen und eben ihrer eigenen Parteienfamilie, den Christdemokraten. Das ist diese Koalition, ich sage das etwas vorsichtig, weil es eben keine ist im deutschen Sinne, es ist ein informelles Bündnis, die sie auch vor 5 Jahren ins Amt getragen hat. Nur es war ihr klar, dass das möglicherweise nicht reicht. Und deswegen musste sie über diese drei Parteien hinausschauen, nach links und oder nach rechts. Ich glaube, das Ergebnis zeigt deutlich, dass die Grünen eine Kraft waren, mit der sie nicht zwangsläufig rechnen konnte. Aber da haben, glaube ich, viele Gespräche gewirkt. Und wenn ich nur mal ein Beispiel nehme, Daniel Freund, ein Abgeordneter, der auch bei uns häufig im Programm ist, den wir kennen als ein höchst kritischer im Umgang mit der Kommission, der stets bereit ist, diese Kommission etwa beim Umgang mit Rechtsstaatlichkeit zu kritisieren, hat für Ursula von der Leyen gestimmt und in einer Erklärung eben das schriftlich begründet. Und er hat gesagt, naja, wir Grünen, wir dürfen nicht vergessen, wir sind zum ersten Mal Teil dieser Mehrheit, der proeuropäischen Mehrheit. Und das ist doch eine Chance, denn er hat ja recht, die Grünen haben verloren bei dieser Wahl. Und sie bekommen jetzt dadurch, so die Hoffnung der Grünen, mehr Einfluss. 401, das ist leicht verführerisch, Sonja, weil die Anzahl der Abgeordneten dieser drei Parteien, die ich eben geschildert habe, genau 401 sind. Ja, jetzt könnte man meinen, wow, perfektes Ergebnis, alle haben für sie gestimmt, so war das natürlich nicht. Mhm. Ne, ziehst du die grünen Abgeordneten dazu, dann war da ein Potenzial von Ursula von der Leyen von etwa 455.
Okay,
401 hat sie bekommen.
Ja.
Und die Differenz ist leicht zu erklären, denn das ist ungefähr die Größenordnung, mit der sie rechnen muss in einem Parlament, das auf das eigene Stimmverhalten der Abgeordneten sehr viel mehr Wert legt als im Bundestag etwa, wo der Fraktionszwang dominiert.
Ich frage mich parallel, während du das erzählst, Klaus, ich habe natürlich zugehört, aber im Kopf läuft ja trotzdem immer noch so ein kleiner Film. Was kann man denn eigentlich aus diesem Ergebnis jetzt ableiten? Also kann man daraus ableiten, dass sie gestärkt in diese zweite Amtszeit dann auch geht?
Ich würde das so sehen. Mhm. Ihr Motto war es ja von Anfang an, am Anfang ein Fragezeichen im Wahlkampf, nach der Wahl eine Absicht, beziehungsweise nach der Wahl eine Diagnose, und die da lautet, die Mitte hält. Das sind die proeuropäischen Kräfte, auf die sie baut, zu denen jetzt die Grünen auch gehören. Man wird jetzt sehen, wie das in im Alltag der legislativen Arbeit aussieht. Denn sowohl die Sozialdemokraten als auch die Liberalen und auch die Grünen haben gesagt, wir müssen jetzt schauen. Die Sozialdemokraten, René Repasi, der Chef der SPD-Abgeordneten im Europaparlament, hat gesagt, ja, wir reichen Ihnen die Hand, aber Sie müssen der Versuchung widerstehen, einfache Mehrheiten zu basteln, indem Sie nach rechts schauen, zu Parteien, die für uns keine Kooperationspartner sind. Das heißt, das ist eine immerwährende Prüfung in den nächsten Jahren, ob Ursula von der Leyen da innerhalb dieses Kanons der proeuropäischen Politik bleibt.
Wenn du jetzt gerade schon die rechten Parteien ansprichst, es hat in ihrer Rede ja heute auch eine Spitze gegeben gegen Orbán. Von der Leyen hat gesprochen vom Appeasement oder von einer Appeasement-Mission in Bezug auf seinen Besuch in Russland. Aber wie angewiesen ist sie denn eigentlich auf die Rechten dann im Parlament? Oder wird es in ihrer zweiten Amtszeit auch mehr darum gehen, diese Kräfte irgendwie noch mehr im Zaun zu halten?
Ich glaube, Letzteres. Rechts ist ja in diesem Parlament ein schillernder Begriff.
Ja,
wo fängt
allerdings
das an?
Ja.
Nicht wahr? Also wenn wir jetzt mal klar die EVP bei den pro-europäischen Kräften sehen, das ist die Parteienfamilie, in der auch die CDU und CSU-Abgeordneten sitzen, dann kommt die Kraft der europäischen Konservativen und Reformer, wo die Abgeordneten der Partei von Giorgia Meloni in Italien sitzen, und einige andere Parteien, die selbst von Unionsabgeordneten als, sagen wir mal, ja, national-konservativ, aber doch im Wesentlichen noch kooperationsfähig angesehen werden. Und dann sind wir bei den neuen Kräften, den beiden politischen Gruppen, die sich entweder umbenannt oder aber ganz neu formiert haben, nämlich den Patrioten für Europa, die ungarischen Abgeordneten, unter anderem die FPÖ und der von der AfD angeführten Gruppe der sogenannten Souveränisten. Das sind Leute, die auch zum Beispiel heute wieder kurz für Schlagzeilen sorgten im Parlament mit Störversuchen. Eine Frau wurde letztendlich aus dem Saal geführt, eine rumänische Abgeordnete, die als das Thema Abtreibung kurz aufgerufen wurde und debattiert wurde, Jesusbilder hochhielt und mehrfach störte, sodass die Parlamentspräsidentin am Ende, ich glaube, ich habe den Agenturen gelesen, 8 Saaldiener herbeiholen musste, damit diese Abgeordnete das Plenum verließ. Sowas wird es geben in den nächsten Jahren. Es wird lauter werden, es wird möglicherweise auch rabiat werden. Wichtig ist, für die Mehrheitsbeschaffung sind diese rechten Gruppen unwichtig. Ich habe die Koalition aufgezählt, da kommt man auf eine satte Mehrheit. Jetzt wird es Themen geben, wo die Grünen nicht zufrieden sein werden. Ja, die werden natürlich sagen, etwas Besseres als Ursula von der Leyen hätten wir nie bekommen. Jetzt unterstützen wir sie. Aber auch einem Grünen muss klar sein, wenn man auf das Wahlergebnis schaut, die Grünen gehören nicht zu den Wahlgewinnern. Da wird es Abstriche geben bei einer Klimaschutzpolitik, die aus Sicht der Konservativen zu Lasten der Wettbewerbsfähigkeit geht. Und deshalb ist das Thema Wettbewerbsfähigkeit das, was Ursula von der Leyen heute nach vorne gestellt hat. So sehen es die Christdemokraten als richtig an. Das ist der Tenor, den der Wähler am 9. Juni gewollt hat.
Da sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder so ein bisschen bei so einer inhaltlichen oder auf so einer inhaltlichen Ebene. Was hat denn von der Leyen jetzt eigentlich vor? Was kann sie umsetzen? Was ist zentral?
Also ich rechne in erster Linie, wenn wir auf die Zukunft schauen, mit einer geopolitischen Konfrontation, auf die sie reagieren muss, die das Umfeld bestimmen wird. Die Tatsache, dass wir mit einem Donald Trump 2.0 rechnen müssen, mit einer protektionistischen Politik, mit einem Isolationismus, der möglicherweise, wahrscheinlich muss man inzwischen sagen, sehr viel drastischere Ausmaße annehmen wird als während der ersten Trump-Präsidentschaft, sind die Europäer gefordert, wie bisher nicht. Das gilt für Themen wie den Ukraine-Krieg, das gilt für die Handelspolitik, wo wieder ein Zollstreit, der während der Trump-Präsidentschaft früherer Jahre schon einmal Schlagzeilen machte, wieder auf den Tisch kommen wird. Da wird es viele Diskussionen geben, die alle darin enden, dass die EU hier handlungsfähiger sein muss. Das Motto, dass die EU weniger abhängig wird von fossilen Rohstoffen, von kritischen Rohstoffen, die dann aus Autokratien geliefert werden. Naja, das hören wir seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Aber dieser Tenor, der wird bleiben und der wird stärker werden. Gleichzeitig ist die Klimaschutzpolitik natürlich eine, die man nicht plötzlich stoppen kann, nur weil Landwirte auf der Straße stehen und mit ihren Treckern für mächtig viel Wirbel sorgen. Das muss austariert werden. Und wenn wir dann noch einen dritten Komplex nehmen, nämlich die Erweiterungspolitik, auch das war Thema bei Ursula von der Leyen in ihrer Rede, dann sind auch da Konflikte programmiert. Denn wir wissen natürlich, auch wenn der Wille besteht, diese EU größer zu machen, dann lauern da Hunderte, Tausende von Problemen im Detail, aber auch in den großen Fragen, Sonja, wenn es darum geht, wie schafft man es, nach dem Krieg eine Ukraine zu integrieren, die die europäische Landwirtschaft in einem Maße dominieren könnte, die alle Fördertöpfe sprengt.
Da sind wir dann auch schon direkt beim nächsten Punkt. Da würde mich auch nochmal deine Einschätzungen interessieren. Also der Name von der Leyen, würde ich sagen, stand auf jeden Fall auch mal für diesen Green Deal. Also das jetzt mal im Hinterkopf behaltend. Womit verbindest du diese zweite Amtszeit? Geht es darum, tatsächlich neue Impulse zu setzen? Oder wird das eher so ein Weiter-so?
Also was den Green Deal angeht, das ist ja das Etikett für die gesamte Klimaschutzgesetzgebung, rechne ich mit einer Phase der Umsetzung. Da sind die legislativen Projekte weitgehend abgeschlossen. Sie müssen jetzt in die Praxis umgesetzt werden. Das ist schnell gesagt, aber das ist ein Haufen Arbeit. Ansonsten habe ich, glaube ich, eben schon gesagt, ich rechne damit, dass das Motto, das von der Leyen der ersten Kommission gegeben hat vor 5 Jahren, nämlich ich will eine geopolitische Kommission, damals war noch keine Rede von einem Ukraine-Krieg, dass das weiter ausgebaut werden muss.
Corona ist irgendwie vorbei oder zumindest nicht mehr so irre relevant und dann auch gleichzeitig wieder nicht. Vielleicht gibt es hier gerade auch ein paar, die mit Corona flach liegen. Geht ja gerade wieder rum, ne? Also gute Besserung an dieser Stelle auf jeden Fall. Und für diejenigen, die Corona-Hilfen beantragt haben, also Solo-Selbstständige, Friseursalons, Kosmetikstudios, Clubs oder Bars, ist es mit Corona unter Umständen auch noch nicht vorbei. Denn jeder Fünfte soll seine Soforthilfen zurückzahlen, ganz oder teilweise. Das haben neue Recherchen ergeben von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Und über diese Recherche können wir sprechen mit Helene Frömke vom WDR. Die hat dran mitgearbeitet. Helene, schön, dass du Zeit für uns hast.
Ja, schön, dass ich da sein kann.
Helene, ich habe ein bisschen erstmal gestutzt, weil ich gedacht habe, als ich das gelesen habe, was ist denn daran jetzt eigentlich neu? Weil im Bekannten- oder im Freundeskreis habe ich eigentlich immer wieder gehört, naja, ich muss jetzt anfangen, das zurückzuzahlen oder bin eigentlich schon durch. Was ist denn jetzt neu an eurer Recherche?
Also so richtig neu ist, dass wir einfach mal bei allen 16 Bundesländern nachgefragt haben, wie ist denn eigentlich der Stand? Also wie viele Anträge wurden überhaupt im Land gestellt? Wie viele Menschen haben denn überhaupt Geld bekommen? Und wie viele mussten denn jetzt auch zurückzahlen? Also bis jetzt gab es eigentlich nicht so länderübergreifend Angaben dazu im Vergleich. Und wir haben jetzt eben nachgefragt und da sind zwei Sachen rausgekommen. Zum einen das, was du gerade schon gesagt hast, jeder Fünfte muss zurückzahlen. Viele davon haben das auch schon getan. Mhm. Und dann ist auch noch rausgekommen, dass sich die Zahlen in den Ländern total unterscheiden.
Also du meinst, die Zahlen der Länder unterscheiden sich inwiefern? Also was überhaupt zurückgezahlt werden muss, wie viele überhaupt zurückzahlen müssen oder was meinst du?
Ja, es sind ganz viele unterschiedliche Dinge. Zum einen unterscheidet sich schon das, was die Anträge angeht. Also in Rheinland-Pfalz zum Beispiel haben nur zwei von drei Menschen überhaupt Corona-Soforthilfe bekommen. In Sachsen, wenn man das beantragt hat, haben 94% Soforthilfe dann auch erhalten. Die Länder sind halt dann wirklich unterschiedlich mit den Programmen umgegangen, weil am Anfang hatte der Bund mal gesagt, hier ist Geld, Länder, macht damit sozusagen eure Sachen. Die sollten dann sozusagen selbst Programme umsetzen und das ist dann halt auch dementsprechend unterschiedlich gelaufen.
Dann lass uns das vielleicht, weil ich glaube, dann wird es vielleicht ein bisschen anschaulicher oder handfester. Lass uns mal auf ein Bundesland exemplarisch gucken, um das zu verdeutlichen, vielleicht auch wie kompliziert eben diese Lage ist. Also Nordrhein-Westfalen, NRW, erwähnt ihr auch in euren Recherchen. Und das ist ein Bundesland, in dem es offenbar besonders viele Änderungen gegeben hat in den FAQs, also in den am häufigsten gestellten Fragen auf der Webseite zur Corona-Soforthilfe. Das heißt, das hat am Ende mehr verwirrt als für Klarheit gesorgt oder wie kann man das interpretieren?
Ja, da hast du schon recht, das hat am Ende mehr verwirrt. Es war natürlich klar, das sollte am Anfang schnell und unbürokratisch ablaufen. In Nordrhein-Westfalen hat man eben am Anfang beschlossen, okay, wir zahlen pauschal den Höchstbetrag aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Friseurin war und ich hatte eine Mitarbeiterin, dann habe ich 9.000 Euro bekommen. Und dann sind die eben zum Teil davon ausgegangen, okay, das muss ich dann auch nicht zurückzahlen. Mhm. Weil es gab zum Beispiel in den FAQs eine Angabe, am Anfang, dass man damit auch seinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Und die Angabe war dann aber drei Tage später einfach nicht mehr auf der Website zu sehen. Und insgesamt haben in NRW sich da die Bedingungen auf den Websites eben 15 Mal in 10 Wochen geändert. Ne?
Das ist erheblich und da fragt man sich wahrscheinlich auch berechtigterweise. Entschuldigung, ich habe das eventuell ja unter ganz anderen Voraussetzungen beantragt. Jetzt ist es wieder anders. Was gilt denn jetzt eigentlich für mich? Ne? Okay, also das hat für Verwirrung gesorgt. Bleiben wir bei Nordrhein-Westfalen, eben auch ein Bundesland, in dem es besonders viele Klagen gibt gegen diese Rückzahlungen jetzt. Kannst du das noch mal ein bisschen aufdröseln für uns? Warum ist es ausgerechnet da so viel und wieso überhaupt?
In NRW war das damals einfach so, die haben überhaupt zurückgefordert. Ne? Also es gibt auch Länder, die haben noch gar nicht angefangen damit, das Geld sozusagen wieder einzutreiben, was sie ausgezahlt haben. Und in NRW, habe ich ja gerade schon gesagt, wurde einfach pauschal ausgezahlt. Und in Berlin zum Beispiel war das so, da haben die am Anfang gesagt, bei Selbstüberprüfung könnt ihr jetzt zurückzahlen. Man musste also selber überprüfen, muss ich Geld zurückzahlen, habe ich zu viel bekommen? Und dann konnte man eben zurückzahlen. So war das am Anfang in Berlin. In Nordrhein-Westfalen war das eben verpflichtend. Ne? Dementsprechend gab es auch einfach mehr Rückforderungen.
Das heißt, in Berlin hat man so ein bisschen auf diese Eigenverantwortung gesetzt oder dass die Leute das einfach ehrlich handhaben?
Ganz genau. Und das ist eben, der Bund sagt jetzt auch, wir haben ja einen Haushalt. Und da müssen wir auch Gelder, die zu Unrecht gezahlt werden, auch wieder reinbekommen. Ne? Und der Bund hat jetzt halt gesagt zu den Ländern, ihr müsst euch jetzt darum kümmern, dass quasi das Geld, was zu Unrecht ausgezahlt wurde, auch wieder zurückkommt.
Aber warum ist das so unterschiedlich in den einzelnen Ländern? Also gibt es da bestimmte Gründe für? Kann das im Prinzip eigentlich jeder so machen, wie er will? Kann das jeder so nachhalten, wie er will? Oder wie funktioniert das?
Ja, das ist nicht so ganz klar. Am Anfang war es eben so, dass die Länder quasi einfach ihr eigenes Ding gemacht haben. Also es gab schon Vorgaben und so, aber jetzt nicht konkret zu den Rückforderungen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt hat eben der Bund nachgelagert gesagt, der Bundesrechnungshof, ne, das ist ja der sozusagen überprüft, sind unsere Gelder da auch richtig ausgegeben worden vom Bund oder eben nicht. Der hat eben gesagt, nee, man kann hier überhaupt keine Vergleichswerte feststellen und das geht nicht. Und der Bund hat dann eben gesagt, jetzt müssen das alle gleich machen. Und das ist aber bis jetzt noch nicht passiert. Also diese Rückforderungen und diese neuen Zahlen, die da erhoben werden sollen, die sind noch gar nicht da.
Ja, und wann sind die da? Das wäre vielleicht auch mal ganz relevant.
Also das Bundeswirtschaftsministerium hat uns gesagt, bis Ende 2025, also Dezember, 31. Dezember 2025, da sollen dann von allen Ländern die richtigen Zahlen noch vorliegen.
So, jetzt haben wir das am Anfang schon erwähnt. Jeder Fünfte soll Hilfen zurückzahlen. Und teilweise, haben wir auch eben schon drüber gesprochen, waren aber eben diese Voraussetzungen gar nicht so klar definiert, haben sich nochmal geändert, unter welchen Bedingungen man jetzt eben diese Zahlung bekommt. Jetzt sollen viele Leute zurückzahlen, die am Anfang aber davon ausgegangen sind, dass sie es vielleicht gar nicht müssen. Könnte das eigentlich auch so ein Knackpunkt sein? Also wenn der Bund jetzt so spät noch zurückfordert, müssen die Betroffenen dann überhaupt zahlen?
Ja, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Der Bundesrechnungshof, der hat ja das überprüft, ne? Wie viel Geld wurde zu Recht ausgezahlt, wie viel nicht. Und sagt eben, dass die Gelder ausgezahlt wurden, das ist schon mehr als 4 Jahre her. Und der Bundesrechnungshof sagt jetzt, es gibt ja eine Art Vertrauensschutz. Ne? Und je länger die Verfahren zeitlich auseinanderliegen, desto stärker fällt dann auch ein möglicher Vertrauensschutz der Begünstigten ins Gewicht.
Das ist so ein bisschen das bedeutet übersetzt, sag mal.
Genau, das war Beamtendeutsch. Und der Bundesrechnungshof sieht also das Risiko, dass die Rückforderungen scheitern. So bei diesen Rückforderungen, da geht es um 5 Milliarden Euro. Also 5 Milliarden Euro, sagt der Bund, sind zu Unrecht ausgezahlt worden. Mhm. Bis jetzt ist da schon der meiste Teil zurückgeflossen. 1,5 Milliarden Euro sind aber immer noch offen.
Das ist eine ganze Menge. Wie viel hatte der Bund nochmal dazu geschossen? Ich glaube, das waren irgendwas um die 13 Milliarden oder so, kann
genau,
das sein?
Genau, 13 Milliarden. Davon werden jetzt 5 Milliarden waren zu Unrecht ausgezahlt.
Mhm. Und aber am Ende müssen wir festhalten, ob und wann diese Gelder dann tatsächlich zurückfließen oder noch zurückfließen werden. Das kann man vom jetzigen Zeitpunkt aus noch gar nicht wirklich sagen, richtig?
Das kann man bis jetzt noch nicht sagen, nee.
Gut, dann sprechen wir uns vielleicht irgendwann nochmal wieder, Helena. Bis dahin danke ich dir erstmal fürs Erklären heute im Podcast.
Ich danke dir. Bis dann.
Tschüss. Soweit also erstmal die Theorie bzw. der Stand der Recherche. Und jetzt ist es das eine, so über dieses Thema zu sprechen, aber eben auch nochmal was anderes zu gucken, was das denn jetzt eigentlich ganz praktisch bedeutet. Also für Menschen, die diese Corona-Hilfen dann eben zurückzahlen müssen. Und deswegen habe ich heute bei Heike Beckmann-Kuckhoff angerufen. Die ist Friseurmeisterin mit eigenem Salon in Köln, also Nordrhein-Westfalen. Wir haben uns für dieses Gespräch einfach mal aufs Du verständigt und sind erstmal an dem Punkt eingestiegen, dass ich gerne von ihr wissen wollte, ob sie denn jetzt eigentlich bereits etwas zurückgezahlt hat von den Corona-Hilfen. 9.000 Euro hat sie bekommen. Also wie ist der Stand bei ihr?
Also ich habe noch gar nicht zurückbezahlt. Wir hatten Moment, jetzt muss ich selber zurückrechnen. Wir haben alle Klage eingereicht. Wo war das? 22. Mhm. 15.01.22 haben 9.000 Leute Klage eingereicht.
Ihr habt euch da zusammengeschlossen zu so einer
Interessensgemeinschaft. Ja, das ist eine Gruppe,
ne?
Über Facebook. Mhm. Okay. NRW-Soforthilfe heißt die Gruppe. Ja. Die ist großartig.
Okay.
So, dann erste Gerichtsverhandlung haben wir gewonnen. Dann ist NRW in Regress gegangen. Das hat NRW auch wieder verloren. Daraufhin hatte NRW eine ganz glorreiche Idee, uns alle anzuschreiben und uns einen Vergleich anzubieten, dass wir nur die Hälfte zahlen müssen.
Das wäre bei dir, du hast 9.000 Euro bekommen und müsstest dann wie viel zurückzahlen?
4,5.
Okay. Und wie sieht es jetzt aus mit diesem Vergleich? Also ist das irgendwie akzeptabel?
Nee, habe ich abgelehnt.
Oder?
Nein.
Okay. Ja.
Woher soll ich das nehmen? So, dann war der Prozess ist jetzt erstmal abgeschlossen. Jetzt warten wir drauf, dass das Land NRW uns neue Berechnungen, wie wir neu berechnen für die Jahre. Weil die ganzen Berechnungsgrundlagen waren ja total verkehrt.
Das hat sich sehr geändert jeweils in diesen Corona-Bescheiden. Ne? Also
ja,
da gab es viele Änderungen.
Das ist jedes Mal was Neues, genau.
Und es war, glaube ich, wirklich schwierig nachzuvollziehen, was gilt denn jetzt eigentlich für mich, wenn ich diesen Antrag stelle. Von was bist du denn ausgegangen?
Dass wir das vom Land NRW bekommen und nicht zurückzahlen müssen. Also Unterstützung.
Mhm.
Ne, sofern du halt, ne, ich habe ja wirklich von Anfang an mir eine Liste gemacht, wofür ich das ausgegeben habe.
Du durftest es aber auch nur für den Salon ausgeben, ne? Also das war
richtig,
ja
habe ich auch nur. Da habe ich mir noch nicht mal, habe ich mir noch niemals meinen Unternehmerlohn vorbezahlt. Da warte ich heute noch drauf.
Mhm. Okay, das heißt, du hast eine Liste gemacht und was stand da alles drauf? Und am Ende, vor allen Dingen, was stand da für eine Summe drunter?
Ich hatte Ausgaben von über 15.000. Im ersten Lockdown.
Weil
vom
Salon.
Zweiten will ich gar nicht reden.
Ja,
geschlossen.
Weil Salon umgestalten, Trennwände aufstellen, Desinfektion, sowas alles?
Genau, ich musste zwei Bedienungsplätze wegmachen, um diese Abstände zu wahren. Dann meine Miete lief weiter. Das lief ja alles weiter.
Das heißt, dass du was zurückzahlen musst, nur um das nochmal wirklich zu verstehen. Das war dir vorher nicht klar, als du diesen Antrag gestellt hast?
Nein. Es ist ja auch uns so verkauft worden, dass wir das vom Land NRW als Hilfe bekommen, dass die Unternehmen nicht kaputt gehen.
Hättest du das denn auch gemacht, wenn du gewusst hättest, was da auf dich zukommt? Oder gab es im Prinzip für dich und deinen Salon eigentlich auch gar keine Alternative? Weil am Ende ging es ja einfach um die Existenz.
Ich glaube, also wenn ich gewusst hätte, dass ich den zurückzahlen müsste, hätte ich erstmal geguckt, mit wie viel Prozent wollen die den zurückhaben? Mhm. Kann ich den monatlich zurückzahlen? Ansonsten hätte ich mir über Auxmoney, Smava oder privaten Kredit geholt. Mhm. Das gewusst hätte.
Das hat man jetzt auch gerade schon gehört. Also ich glaube, du bist, um es freundlich zu formulieren, ein bisschen angefressen über dieses viele Hin und Her, über die Entscheidungen auch dann eben aus der Landespolitik. An welchem Punkt bist du denn jetzt gerade? Also überwiegt vielleicht auch so ein Gefühl, bist du enttäuscht, bist du resigniert, bist du sauer, denkst du, okay, jetzt einfach erstmal weitermachen, gehst du das pragmatisch an oder wie ist das bei dir?
Also ich finde es eine bodenlose Frechheit vom Land NRW uns kleinen Mittelständlern gegenüber. Wenn du dann drumherum hörst, wie viel Großunternehmen Millionen in den Hintern geblasen bekommen und es nicht zurückzahlen müssen. Und von uns kleinen Mittelständlern, Handwerksunternehmen, wollen sie es wieder haben. Das ist das Allerletzte. Natürlich bin ich da stinkig drüber. Und ne, mein Mietvertrag läuft ja nächstes Jahr im Juni aus. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich ihn verlängere oder nicht.
Das heißt, die Option, über die du nachdenkst, wäre, deinen eigenen Salon vielleicht aufzugeben und dann zu wechseln in ein Angestelltenverhältnis?
Ja, so eine Mischung. Zwei Tage auf Stuhlmiete, dann aber Kleinunternehmer und zwei Tage sichere Angestelltenbasis.
Was ist denn dann jetzt mit diesen Rückzahlungen? Also das hast du ja ganz am Anfang gesagt, du müsstest 4.500, hast du bisher noch nicht gemacht.
Das habe ich ja abgelehnt. Genau, das mache ich nicht, den
Vergleich. Dieser Vergleich, ne, genau. Aber was passiert denn dann jetzt weiter? Also diese Forderungen gibt es nach wie vor oder wie geht das jetzt aus?
Wir warten jetzt ab. Das Land NRW wird uns irgendwann per E-Mail oder per Post. Oh, warte, ich muss mal eben, Kunde droht mit Auftrag. Moment. Feedback, mein Kuckuck. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Alles klar, wunderbar. Dann bis zum 29. So, ich lasse die Leitung jetzt auf Belicht.
Das war jetzt noch eine Heike, ne?
Ja, wir haben ein paar Heiken.
Okay, gut. Also wir waren stehen geblieben, vielleicht können wir da nochmal ansetzen. Also das, was du gesagt hast, was du beim Vergleich, wo du sagst, diese 4.500 Euro, die zahlst du nicht.
Nein.
Wie geht das jetzt weiter? Also ihr wartet jetzt erstmal ab, hast du gesagt, weil es soll noch eine Mail kommen vom Land.
Genau, ne? Mail oder eine Brief, wie wir neu berechnen, weil wir mussten damals berechnen, wir hatten ja zu 6 Wochen, wir mussten aber die Umsätze von 3 Monaten angeben. Und wir haben natürlich, nachdem wieder auf war, ich habe ja 7 Tage die Woche gestanden, natürlich war da viel Umsatz. Aber es ist ja dann ungerecht, dass wir dafür noch bestraft werden. Ja, und wenn jetzt die neue Berechnung kommen, ich müsste jetzt auch nochmal in die Gruppe wieder kommen, muss ich wieder reingehen. So wie ich das verstanden habe, sind selbst die neuesten Berechnungen, ist da auch schon wieder ein Fehler drin. Das heißt, wir werden die neuesten Berechnungen machen. Je nachdem, was rauskommt, werden wir wieder Klage einreichen.
Das also die Perspektive von Heike Beckmann-Kuckhoff. Die ist Friseurin mit eigenem Salon in Köln. Und wir haben ja gerade gehört, dass sie gesagt hat, naja, die ganzen großen Konzerne, die Hilfen bekommen haben, die müssen gar nichts zurückbezahlen. Das muss ich an dieser Stelle einfach mal korrigieren. Das stimmt so nicht. Die an Lufthansa und TUI gezahlten Hilfen zum Beispiel, das waren ja Kredite, die sind mit Zinsen zurückgezahlt worden. Der Bund ist also nicht auf diesen Krediten sitzen geblieben, sondern hat damit noch einen Gewinn gemacht. Das einfach nochmal als Einschub bzw. als Nachtrag zur Einordnung. Und damit sind wir am Ende angekommen. vom Podcast Der Tag von heute vom 18. Juli. In der Redaktion war heute Barbara Schmidt-Matern. Ich bin die Hostin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau selbst, wie man so sagt. Naja, auf jeden Fall bin ich es, Sonja Meschkat. Und wir können uns vielleicht auch morgen schon wieder hören. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Danke fürs aufmerksame Zuhören und bis bald. Tschüss.